Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim bereit, wenn Sie es sind. Grüß Gott, Philipp Meisel.
Hallo Christian.
Schwer angeschlagen, wie ich gehört habe, ab vom Wochenende. Wie geht's dir?
Ja, es geht ein bisschen besser. Ich kann dann nachher vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Passiert.
Da macht er schon hier die Spannung groß und wir warten drauf, wie es dem Kollegen denn geht. Wir beide haben uns wieder einen kompetenten Gesprächspartner zu uns hineingeholt in die Box. Zum ersten Mal bei uns zu Gast Peter Stolterfoht. Peter, grüß dich.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Exklusivautor der Stuttgarter Zeitung, allem voran auch beschäftigt mit dem VfB Stuttgart. Das heißt, du bist auch jemand, der da voll im Thema ist, wenn es um den Club mit dem Brustring geht.
Ja, denke ich schon.
Wunderbar, schön, dass du bei uns bist.
Vielleicht wollen wir den Hörern noch mal ganz kurz dieses Konstrukt Exklusiv- bzw. Titelautor erklären, Peter. Das ist ja so, dass du, wie gesagt, wir haben ja so intern das Team Gelb und Team Blau. Du bist quasi für Team Gelb und ja, erklär doch mal noch ein paar Takte zu diesem ganzen Konstrukt und was du eben so machst.
Ja, also vor 3 Jahren sind aus Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten eine Gemeinschaftsredaktion geworden. Aber dass dort nicht immer dieselben Inhalte drinstehen, gibt es sowohl bei den Stuttgarter Nachrichten als auch bei der Stuttgarter Zeitung sogenannte Titelautoren und aus allen Ressorts, aus der Politik, aus der Wirtschaft, Kultur, Politik, Land und so weiter. Und ich bin da für den Sport zuständig und bei den Stuttgarter Nachrichten der Gunter Banner und wir versuchen dann so einen eigenen Zungenschlag und eigene Texte und exklusive Sachen in die Zeitung beziehungsweise in die Nachrichten zu bringen.
Und gelingt, denke ich, doch auch ganz ordentlich. Also es macht zumindest Spaß, das dann auch immer wieder zu lesen.
Ja, und für viele unserer Hörer natürlich auch ein Grund, ab und zu mal auf stuttgarterzeitung.de vorbeizuschauen. Denn alles andere, was für ein Team Blau kommt, also auch von Gunther, gibt's natürlich bei uns in der Mein VfB-App. Nichtsdestotrotz.
Du musst noch ganz kurz erklären, Philipp, was Gelb und Blau eigentlich ist.
Ja, Gelb, die Farbe der Stuttgarter Zeitung, die ist gelb oder so ein Ockerton.
Ja, das wollte ich hören.
Und bei den Nachrichten ist es eben Blau, ja, die Blauen schreiben über die Roten. Großartig.
Ein Ockerton war vielleicht auch der Samstagnachmittag in Dortmund, in Westfalen. Stürmisches Wetter, verregneter Himmel und am Ende auch traurige und leere Gesichter beim VfB Stuttgart. 1:3 gegen das Spiel verloren bei Borussia Dortmund. Darauf wollen wir auf jeden Fall schauen, haben dann noch ein paar andere Themen für euch in unserer heutigen Folge. Unter anderem aktuelle Themen zu einer Stele, die in dieser Woche aufgestellt wird, rund um die Vergangenheitsbewältigung beim VfB Stuttgart. Auch da ist Peter einer, der sehr im Thema ist, da wollen wir darüber sprechen. Und ja, natürlich vorausschauen auf die Wochen der Wahrheit, die anstehen.
Peter, die klassische Einstiegsfrage, wenn es um das zurückliegende Spiel geht, hast du es denn gesehen?
Ich habe es gesehen, aber nicht live im Stadion, sondern auf Sky.
Und deine Eindrücke?
Also zu dem Spiel muss ich sagen, es ist für einen Abstiegs, ja, nicht Kandidaten, aber für ein Team, das gegen den Abstieg spielt, absolut legitim, so wie der VfB gespielt hat. Sich hinten reinstellen, gut organisiert zu sein, relativ wenig nach vorne zu machen. Aber was ich sagen muss, ich habe mich ein bisschen dran gestört, dass mir die Leistung in Dortmund etwas zu positiv rübergekommen ist. Es war eine solide Leistung, man hat aber trotzdem mit 3:1 verloren. Mhm. Und nach vorne ist trotzdem nicht viel gegangen. Also das jetzt, ich habe dann gelesen, ja, Lob von allen Seiten, da würde ich an VfB-Stelle nicht so sehr viel drauf geben, sondern da muss dann auch gegen andere Gegner einfach auch mehr kommen.
Gibt es da insofern dann aus deiner Sicht Parallelen zu diesem 1:3 gegen RB Leipzig vor wenigen Wochen?
Genau, exakt das Gleiche, genau die gleiche Spielweise. Es wurde auch gesagt, ja, es geht in die richtige Richtung, aber gegen Hoffenheim muss mehr kommen und muss mehr nach vorne gespielt werden.
Ich bin da ganz deiner Meinung, ja, muss ich auch so sehen. Ich habe mich ja schon nach dem Spiel gegen Leipzig hier auch in der Kabine heftig gewehrt, dahingehend, dass eben alle sagen, ja, war ganz lieb und nett und dralalala, darauf können wir aufbauen. Es ist dann was passiert in den Wochen danach, muss man auch attestieren, fairerweise, ja. Und auch ich sehe es so, dass diese Spielweise, die Weinzierl gewählt hat, legitim ist. Hier, der Favre hat danach in der Pressekonferenz davon gesprochen, die hatten einen gigantischen Bus in unserem Strafraum geparkt. Kann man so machen, man darf sich natürlich dann aber auch nicht beschweren, dass eine Mannschaft, die über so viel Qualität verfügt wie die Borussia Dortmund, das trotzdem zu knacken versteht. Und so ist es dann eben auch gekommen. Und ja, auch nochmal den Ausblick aufs Spiel nachher, wo wir gegen das Hoffenheim-Spiel noch kommen. Das muss natürlich, da muss jetzt deutlich mehr passieren. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf dieses ganze Thema Struktur, defensive Struktur, aber auch Mentalität, die auf dem Platz gebracht worden ist, eingehen. Also ich habe es auch nur in der Kneipe gesehen, weil ich mir bei den alten Herren vom SV Eintracht am Donnerstagabend einen Muskelfaserriss zugezogen hatte und so nicht mit den Kollegen nach Dortmund reisen konnte. Aber ich habe es dann natürlich auch auf Sky verfolgt. Gefällt mir alles ganz gut. Finde ich trotzdem so ein bisschen, wir reden hier über Basics. Ja, und dass man sich dann nachher da zu sehr auf die Schulter klopft dafür, finde ich nicht angebracht.
Ja, Philipp, ich habe jetzt ein Problem. Ich glaube, hoffentlich sind wir nicht in allen Sachen einer Meinung, sonst wird es ein ziemlich ziemlich langweiliges Gespräch.
Ja, dann grätsche ich an der Stelle direkt mal ein und sag, ich war ja zum Beispiel ein bisschen sehr kritisch nach diesem 1-3 gegen Leipzig und im Kern, ja, sehe ich das auch so wie ihr, aber trotzdem hat mir da einiges gefallen bei diesem Spiel in Dortmund. Angefangen bei der Körpersprache, Philipp, das hast du gerade schon angesprochen. Und zu dieser Spielweise, ja, mich hat das so ein bisschen erinnert wie so ein WM-Quali-Spiel, wenn Deutschland oder Spanien Aserbaidschan zu Gast hat oder sowas. Ja, dann stellt sich die Gastmannschaft hinten rein, versucht im Idealfall vielleicht irgendwie das 0-0 mitzunehmen oder durch einen Standard erfolgreich zu sein.
Ja, du vergleichst jetzt VfB mit Aserbaidschan.
Ja, tut er.
Okay, so interessant.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass der VfB das Aserbaidschan der Fußball-Bundesliga ist, aber tabellarisch vielleicht gerade auch schon. Man muss ja auch sagen, dass bis zur 84. Minute dieser Matchplan aufgegangen ist. Also das war, und am Ende ist es dann diese Situation, wo Paco Alcácer quasi der Ball noch vor den Fuß fällt, er den Ball noch nicht mal richtig trifft und aber direkt unter die Latte knallt. Wenn dieses Spiel 1-1 ausgeht, hätte Fahrradkette, aber dann wäre dieser Matchplan aufgegangen und Borussia Dortmund hat auch nicht die beste Leistung geboten. Die hatten auch nicht gerade so den positiven Lauf, werden wir auch nachher bei der TSG Hoffenheim darauf zu sprechen kommen, dass die auch nicht gerade sehr stabil sind und deswegen fand ich das legitim und am Ende ja, hat Dortmund das Spiel verdient gewonnen, weil sie einfach offensiver mehr gebracht haben, weil sie kreativer sind, weil sie einfach mehr Möglichkeiten auch haben, dann auch mit einem Pulisic den einzuwechseln, der dann auch noch offensiv Power bringt und deswegen, ja, der Sieg ist okay. Ich würde da auch bei mir einen Haken dran machen und sagen, mehr ja, war dann wohl nicht drin.
Wir sagen jetzt aber immer, das war legitim, was der VfB gemacht, bin ich auch der Meinung. Ja. Nur, man kann natürlich auch eine andere Überlegung haben und sagen, Dortmund hat zuletzt vor diesem Spiel nicht gut gespielt. Ja. Die waren angeschlagen, die waren verunsichert. Da ist die Frage, muss ich da nicht doch ein bisschen mehr offensiv agieren, um die Verwirrung, um da mehr Verwirrung zu stiften und dass die Dortmunder sich fragen, was macht denn hier der VfB? Ein Überraschungseffekt, der noch weitere Verunsicherung zur Folge hat.
Die Frage kann man sich stellen. Ich finde auch, ich hätte gern das Spiel gesehen, in dem Nico Gonzalez
definitiv
das 1-0 macht.
Ja.
Und dann hätte ich mal sehen wollen, wie die Dortmunder mit einem Rückstand vor eigenem Publikum, die anfangen zu murren bei Witterungsbedingungen, die nicht unbedingt ihnen zu Pass kommen für ihr Spiel, wie die dann funktionieren. Hat übrigens meines Erachtens, also ich spiele auch selbst noch, wenn ich noch gegen den Ball treten kann, darf, eher in die defensiven Parts in einer Mannschaft, fand ich, überragend verteidigt von dem Hakimi, der Gonzalez hinterhergeht und ihn gerade noch so stört, mit dem Oberkörper ein bisschen Druck auf ihn ausübt, dass du es nicht pfeifen kannst. Ja, das ist so ein Ermessensspielraum. Wenn Knut Kirche jetzt hier stehen würde, der würde auch sagen, ja, kann man pfeifen, muss man vielleicht nicht, aber ich finde, der Spieler Hakimi macht das extrem clever, indem er eben einfach da ein bisschen Druck ausübt und den Gonzalez genau so viel stört, dass er nicht mehr sauber abschließen kann. Der Ball rollt dann neben den Pfosten.
Aber Philipp, was hättest du gesagt oder was wäre gepfiffen oder was wäre passiert, wenn sich Gonzalez hätte hinfallen lassen? Und solche Aktionen machen mich insofern ein bisschen ärgerlich und da sind auch die Schiedsrichter teilweise schuld, dass eine Theatralik ins Spiel kommt. Sie pfeifen nur noch Sachen, wo ein Spieler theatralisch fällt. Gonzalez spielt weiter, versucht einen Abschluss.
Richtig,
fair.
Richtig, ja.
Ich glaube, er hätte gepfiffen, wenn er sich hinfallen hätte lassen. Und das hat zur Folge, dass die da wird eine Schwalbe durch sowas gefördert, durch solche Aktionen. Und da kann man wirklich auch faul pfeifen. Ich fand das auch gut gemacht. Ich fand es aber auch vom González sehr fair,
absolut,
sich
absolut
nicht fallen zu lassen und noch den Abschluss zu suchen.
Ist mir lieber als Leute, die permanent einen auf Fallops machen, ganz ehrlich. So ein Spieler, der dann versucht, das noch irgendwie zu regeln. Klar, wenn es natürlich, schlussendlich reden wir hier über den eigenen Vorteil, den du dir erschwalben kannst irgendwo. Ja. Ja, aber grundsätzlich ist das, was Peter sagt, richtig. Man muss eigentlich eine Grundsatzdebatte führen darüber, wie Regelauslegung heute vonstatten geht und wie eben nicht. Man, anscheinend reicht es nicht mehr, klassisch nur gefault zu werden, hinzufallen, Mund abputzen, weitermachen. Nein, man muss eben auch noch entsprechende Begleitmusik, sage ich jetzt mal, daran bringen. Man muss theatralisch fallen, muss sich winden, man muss
der Spieler weiß, wenn der Spieler weiß, wenn er stehen bleibt, wird nicht gepfiffen. Und das finde ich eine sehr ärgerliche Entwicklung.
Ich habe sofort, bei dieser Szene, habe ich sofort denken müssen an die Szene mit Max Kruse am Tag davor beim Freitagsspiel. Das war zwar noch ein deutlicherer Kontakt, aber der ist in dieser Situation nach dem Abschluss wirklich hingefallen und hat nochmal die ganze Kurve animiert, quasi den Elfmeter zu fordern. Und dann ist letzten Endes der Videobeweis zum Tragen gekommen. Dann wurde der Elfmeter für Werder Bremen gegeben. Das war also auch so eine Szene, die du wahrscheinlich im Spielfluss gar nicht so mitbekommst, wenn der Spieler, der hinfällt, nicht so, ja, so eine große Show dazu abliefert.
Das Elfmeter stimmt. Ist ein gutes Stichwort. Wie wollen wir denn diese Elfmeterszene bewerten? Castro an Sancho, das Foul. Vorausgegangen. Ja. Viele sagen, ja, da ist erst ein Handspiel vorausgegangen von Castro. Das war noch außerhalb des Strafraums. Hätte man ja eigentlich zuerst pfeifen müssen, vor allem wenn der VAR eingreift.
Ja, rein regeltechnisch ist es... Es ist richtig so gewesen, weil das sind zwei unterschiedliche Situationen voneinander sind, die betrachtet werden müssen. Zu einem dieses Handspiel von Gonzalo Castro, was nicht gesehen wurde, was aber nicht VAR-tauglich ist, sozusagen als Handspiel außerhalb des Strafraums. Und dann das Foulspiel, das gegeben wurde, das aber dann VAR-tauglich wird, weil eben die Bilder hergeben, dass es im Strafraum war. Insofern äußerst unglücklich. Hätte der Schiedsrichter das Handspiel gesehen, hätte es den Freistoß gegeben. Weil er es aber nicht gesehen hat, sondern nur das Foulspiel und dann die Fernsehbilder hergeben, dass es im Strafraum war, verdammt dumm gelaufen. Aber leider regeltechnisch richtig.
Regeltechnisch richtig.
Ja, das sehe ich auch.
Ich finde, mit einer Einschränkung, ich finde, es war kein Handspiel von Gonzalo Castro. Denn er ist schon ausgerutscht, stützt sich mit der Hand hinterm Rücken auf den Boden ab. Da wird der Ball halt hingespielt, wenn es auch noch ein absichtliches Handspiel sein soll.
Sieht aber die FIFA bald ganz anders.
Da ja, das mag sein, aber auch da rutschen wir ganz schnell wieder in diese Grundsatzdebatte rein. Was ist denn heute noch was? Was kann man sich doch... Der VAR wurde eingeführt und wir haben uns hier immer als große Fans dessen... geriert, weil es für Gerechtigkeit sorgen soll und so weiter. Aber das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Regelauslegung noch willkürlicher scheint, dass kein Mensch mehr durchblickt, dass du Szenen, die innerhalb von einem Spieltag, zwei Spiele ineinander weg, die identisch quasi sind, werden einmal hü, einmal hot ausgelegt. Ich finde das schade für alle, die gerne Fußball schauen, für die, die auf dem Platz stehen, für die, die im Stadion sind. Es ist einfach undurchsichtlich geworden.
Ja, interessant, dass dieses Handspielthema jetzt so virulent ist. Also ich würde mir da auch eine eindeutige Auslegung wünschen, die gibt's aber nicht. Also jeder, wenn du drei Schiedsrichter fragst, und das sieht man ja auch immer, wenn Markus Merk dann noch was dazu sagt, der sieht das auch nochmal anders. Es gibt da... Das Regelwerk ist da extrem.
Die Handspielsache nervt,
wenn ich das einfach mal so sagen darf. Absolut.
Nervt.
Dieser berühmte Ermessensspielraum, den die Refs mittlerweile die haben oder schon immer hatten, der scheint mittlerweile so groß, dass du einfach...
So. Wahrscheinlich wäre das Einfachste, wenn man so macht wie früher auf dem Bolzplatz, wenn der Ball an die Hand springt, ob unabsichtlich nicht angelegt oder was auch immer, es ist Hand.
Ja. Ohne das zu sehr in die Tiefe zu führen, jetzt, ich glaube, da wird es bald eben eine Regelung geben. Entsprechend das Einzige, was mich bei dieser Videobeweissache noch nervt, ist diese zumindest nach außen getragene Willkür darüber, ob sich der Schiedsrichter die Szene nochmal anschaut oder nicht. Das ist was für mich nicht nachvollziehbar ist manchmal, dass du teilweise innerhalb eines Spiels zwei vergleichbare Situationen hast. Einmal Handspiel im einen Strafraum, einmal Handspiel im anderen Strafraum. Ja. Bei der einen Szene guckt er sich es nochmal an und bei der anderen nicht. Und da hätte ich gerne einfach eine irgendwie geartete Transparenz dahingehend, dass er sich einfach immer anschaut oder gar nicht anschaut, sondern einfach auf das vertraut, was ihm der Videoassistent sagt. Aber das, wie gesagt, ist so eine Sache schwierig.
Ja, das verstehe ich auch nicht, weil meiner Meinung nach müsste der Videoschiedsrichter müsste eigentlich immer sagen, bei zweifelhaften Entscheidungen, schau dir das doch einfach nochmal selber an. Das zieht die Sache ein bisschen in die Länge für die Zuschauer doof, aber das finde ich besser und klarer dann auch für die Zuschauer. Er schaut sich nochmal an und kommt selber zu dem Schluss. Und so sieht es aus, als wäre er irgendwie aus einem Keller in Köln dann ferngelenkt.
Ja, genau.
Und das ist Blödsinn.
Es ist festzuhalten, bleibt, ohne jetzt wirklich noch weiter auszuschweifen, auch in der zweiten Saison ist das Thema permanent präsent und eigentlich sollte ja das Gegenteil der Fall sein. Wenn man einen Schiedsrichter, auch das hat Knut damals gesagt in der Sendung hier, ist für den Schiedsrichter ist immer am schönsten, wenn das Spiel aus ist und das ist der erste Pfiff, der den Leuten auffällt, ja, von dem Schiedsrichter, weil dann weiß er, er hat eigentlich einen guten Job gemacht, hat das Spiel sauber geleitet und fertig. Und das scheint momentan einfach, da scheinen wir so weit weg davon zu sein, dass es ja schwierig ist für alle Beteiligten und alle Interessierten.
Würde aber gerne am Ende dieses Blocks zumindest nochmal festhalten, dass das jetzt, auch wenn es das 1-0 war, trotzdem nicht spielentscheidend war,
weil VfB
nochmal zurückgekommen
nicht.
Ist und am
natürlich
Ende steht ein verdienter nicht. Sieg für Dortmund.
Natürlich nicht. Wie gesagt, was mir noch so in Erinnerung blieb, war dann diese Szene, das Tor von Alcacer, als er dann wirklich der Ball quasi zwischen vier Stuttgartern runterfällt und die können trotzdem noch den Abschluss. Das war so ein Rückfall in alte, eigentlich schon längst abgelegt. Zumindest schien es so Zeiten. Das ist schade, das ist schlecht verteidigt. Und muss so nicht passieren und schlussendlich bleibt dann halt ein 3-1 unterm Strich stehen und das ist vielleicht ein Tor zu hoch.
Ja, aber das ist natürlich auch immer wieder ein VfB-Problem, dass wenn der VfB in Führung geht oder ein 1-1 schießt und das wäre ein tolles Ergebnis, dass er dann wirklich zu passiv wird. Also du kannst eigentlich immer darauf warten, dass irgendwas passiert hinten. Und es ist dann wirklich eine Frage der Zeit. Es geht dann gar nichts mehr nach vorne.
Und selbst im Hannover-Spiel mit einer 3-0-Führung, da scheint es fast so, als ob sie das Tor gebraucht hätten nochmal, um dann schlussendlich...
Für Tore zuständig ist eigentlich auch Mario Gomez beim VfB, das müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz streifen, der in Dortmund, wie auch schon bei den Bayern, auf der Bank saß, zusammen mit einigen anderen prominenten Bankdrückern, so möchte ich es mal nennen, auch auf anderen Positionen, Dennis Aogo, Kapitän Christian Gentner und. Also wenn man sich diese Ersatzbank in Dortmund angeschaut hat, die war schon sehr, sehr namhaft. Wie seht ihr die Situation oder den Umstand, dass die Spieler auf der Bank saßen, die auf der Bank saßen?
Peter, magst du beginnen?
Ja, also das hat ja auch immer was mit der Taktik zu tun. Und ich denke, bei einem Heimspiel und beim Heimspiel gegen Hoffenheim vermute ich ganz stark, dass Gomez wieder spielen wird. Er wollte halt einen Konterspieler, einen schnelleren Spieler haben. Und ich glaube, die Gomez-Sache lässt sich erklären. Und Christian Gentner, als er gegen Hannover eingewechselt wurde, war er ganz stark, aber die Spiele davor stand er neben sich, das muss man ganz klar sagen. Also da gibt's natürlich die Überlegung, nehme ich einen Führungsspieler rein, an dem sich die anderen möglicherweise aufrichten, oder aber lasse ich ihn draußen, weil er sportlich gerade nicht die Leistung bringt, die er bringen müsste. Ich halte es prinzipiell für richtig.
Sehe ich ähnlich. Also ich kann mit der Konsequenz und der Entschlossenheit, mit der Markus Weinzierl aufstellt und eben dann die Taktik so wählt, wie er sie wählt fürs Spiel, kann ich ziemlich viel anfangen. Ja. Man kann drüber diskutieren, hat Peter vorher auch schon angerissen, ob ich den Gonzales und Eswein noch den schnellen Donis von Anfang an dazustelle, um noch aggressiver auf Konter zu setzen, um noch mehr Speed drin zu haben, um wie gesagt vielleicht auch diese... Ja, das hat eine Aufstellung hat eine Aussage, um dem Gegner auch schon zu sagen, hör mal zu, wir haben hier drei Raketen, ja,
und dann wär's
wenn du nicht aufpasst, dann knallen wir euch halt mal schön die Hütte voll, ja, aber das scheint ihm dann doch zu offensiv gewesen zu sein. Ansonsten, ganz ehrlich, auch wenn jetzt natürlich das letzte Spiel mit der Niederlage dagegen spricht, aber die Entwicklung der letzten Wochen gibt Weinzierl einfach recht mit dem, was er da tut. Das scheint zu fruchten und jetzt muss es halt in den letzten 9 Spielen mindestens noch 2-3 Mal klappen.
Ja, also bei Donis bin ich ein bisschen anderer Meinung. Den würde ich spielen lassen, wenn es irgendwie zwischenmenschlich geht und er sich nicht daneben benommen hat. Aber so ein Spieler, der wirklich den Unterschied ausmacht. Der ist einer der ganz wenigen Spieler beim VfB, vielleicht der einzige, der über Schnelligkeit und Dribbling an einem Gegenspieler vorbeikommen kann. Und darum geht's im heutigen Fußball, dass du jemand ausspielen kannst mit Geschwindigkeit und Überzahlsituation dadurch schaffst. Und auf diesen Spieler verzichtest du, weil er vielleicht wahrscheinlich auch, das glaube ich oder ist ja so, in der Rückwärtsbewegung deutliche Schwächen hat. Aber diese Freiheiten würde ich einem Spieler immer einräumen, wenn er sich nicht daneben benimmt und dauernd zu spät irgendwo hinkommt, zum Mittagessen oder was verpennt oder so. Auf so jemand kann ich eigentlich nicht verzichten.
Mario Gomez und Co., prominente Bankdrücker beim VfB Stuttgart. Was sagen die Fans dazu?
Außennetz.
Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, zu dem Thema haben wir auch einige Stimmen im Netz gesammelt. Bei Facebook, unserer Seite Mein VfB, sagt beispielsweise Andreas Vollert, das kann es doch ganz ehrlich nicht sein. Ich finde, man kann nicht bei einem solchen Spiel solche Spieler draußen lassen. Diana Leonhardt sagt, wenn gegen Dortmund die Ersatzspieler gespielt hätten, hätten wir klar gewonnen. Und Dominik Rebstock analysiert das Ganze ein bisschen und sagt, dass man einen Mario Gomez gegen Dortmund auf der Bank lässt, ist nachvollziehbar. Mario ist der Typ Spieler, der mit Flanken gefüttert werden muss. Man hat gesehen, dass man in Dortmund so gut wie keine Chance hatte, sein eigenes Spiel aufzubauen oder mal Druck nach vorne aufzubauen. Also was macht man als Trainer? Man setzt auf Standards, schnelle Konter und versucht hinten alles dicht zu machen. Dafür sind schnelle, flinke Spieler wie González und Donis einfach die bessere Wahl. Also hat der Trainer meiner Meinung nach sehr viel richtig gemacht.
Wie heißt der nochmal, der das geschrieben
hat? Dominik Rebstock.
Dominik Rebstock, guter Mann.
Viele Grüße an der Stelle.
Viele Grüße an Herrn Rebstock, ja. Ja, also wie gesagt, ist einfach eine Frage der Herangehensweise. Ja. Schlussendlich könntest du eigentlich sagen, oder ich sage mal andersrum, würde der VfB nicht dastehen, wo er steht, tabellarisch, sondern vielleicht 6 Plätze weiter oben oder von mir aus auch nur 5 in einem halbwegs gesicherten Mittelfeldposition, glaube ich, dass Weinzierl den Mut aufgebracht hätte zu sagen, ich setze auf die volle Offensive, ob ich jetzt mit 1-3 verliere oder 1-5, ist auch voll scheißegal, weil es ist Dortmund, da kann mir nachher keiner was. Ja. Aber
vielleicht, ich meine, das Torverhältnis könnte vielleicht auch noch eine Rolle spielen.
Ja, nochmal, also wir reden ja hier in der Hypothese, wir reden ja davon, dass der VfB wo stehen würde, wo ihm auch 4 Stück oder 5, die er eingeschenkt bekommt, nichts ausmachen würden. In dem Fall ist es eben nicht so. Ich finde legitim, wie er entschieden hat. Schlussendlich ist es müßig, du hast das Ding verloren und musst dich jetzt dann einfach gucken, dass du deine Heimspiele möglichst nicht mehr verlierst und vielleicht dann noch in Augsburg einen Dreier holst. Aber dazu kommen wir nachher.
Dazu kommen wir nachher und zuerst wollen wir auf ein anderes Thema rund um den VfB Stuttgart blicken, abseits des grünen Rasens, Philipp. Da tut sich nämlich was beim Club mit dem Brustring.
Richtig, der VfB hat geladen Pressegäste. An diesem Freitag um 15 Uhr wird vor der VfB-Geschäftsstelle eine Stele enthüllt, die quasi sich mit der, also im weitesten Kontext mit der NS-Zeit des VfB Stuttgart auseinandersetzt und eben die ehemaligen Vereinsmitglieder würdigt, die damals eben aus dem Verein ausgeschieden wurden, sozusagen verbannt wurden, die der Verein jetzt vor ein paar Wochen in einem symbolischen Akt wieder posthum auch in den Verein aufgenommen hat. Und ganz grundsätzlich, ohne jetzt ein Fazit vorauszuziehen, finde ich das ein positives Zeichen in den heutigen Zeiten, sowas zu machen. Aber ich denke, der Peter, der war in den letzten Wochen, Monaten öfters mit dem Thema betraut, hat auch große Stücke drüber geschrieben, über diesen ganzen Prozess, wie der VfB Stuttgart sich mit dieser Zeit, mit dieser braunen Phase in seiner Vereinshistorie auseinandersetzt oder auch mal eher nur mäßig auseinandergesetzt hat, dieser ganze Prozess. Peter, am besten, steigst du mal so ein bisschen ein mit dem, was du da so dazu weißt und zu sagen hast.
Ja, also der VfB Stuttgart hat dieses Thema lange, lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt. Ich kann mich noch dran erinnern, es gab Ausstellungen vor 10 Jahren. Da wurden alle Meisterschaften natürlich in großflächigen Bildern gefeiert und auch völlig kommentarlos hing da ein Bild von der Vizemeisterschaft, glaube ich, 1935 und alle Spieler bis auf einen oder so mit Hitlergruß. Dieses Mannschaftsfoto hing da auch und da stand dann unter diesem Bild unkommentiert der Vizemeister von 1935. Und das fand ich komisch, habe da auch dann was drüber geschrieben, wie es mit der Aufarbeitung eigentlich aussieht, dass da andere Vereine viel weiter sind. Schalke 04, St. Pauli hat sehr viele Vereine haben da sehr gute Arbeit geleistet. Unter Meyer Vorfelder war das nie ein Thema, das war nicht sein Thema, da hat er sich nicht drum gekümmert. Unter Staudt dann auch nicht. Und jetzt, in letzter Zeit, ich glaube, es hat mit dem Wahler angefangen, wurde dieser Geschichte oder dieser nicht aufgearbeiteten Geschichte viel mehr Raum eingeräumt. Und das fing damit an, dass der VfB einen Historiker angestellt hat vor 4 Jahren. Das wurde vorher ehrenamtlich von einem Lehrer damals gemacht, der auch aus Zeitgründen da sich nicht so mit dem Thema in das Thema vertiefen konnte. Der Florian Gauss, ein Historiker und ja VfB-Fan, der hat sich dem Thema angenommen, hat da unheimlich viel gemacht und hat jetzt dann vor kurzem auch bei der Uni Stuttgart ein Werk in Auftrag gegeben, bei einem Herrn Gregor, glaube ich, ja, und der hat da nochmal geforscht. Sie wollten das an eine unabhängige Stelle geben, dass man ihnen nicht den Vorwurf macht, naja, das wird durch die Geschichte, wird durch die rosa-rote Brille gesehen. Naja, auf jeden Fall, der VfB hat sich der Sache angenommen, was ein bisschen schade ist, aber überhaupt kein Vorwurf an den VfB. Die Quellenlage ist da sehr schwierig. Es wurden keine Zeitzeugen gefunden. Es gibt einen jüdischen Mannschaftsarzt, der nach Amerika gegangen ist, der sich geäußert hat. Aber über größere Verwerfungen beim VfB mit dass die jüdischen Mitglieder aus dem Verein gedrängt wurden, gab es eigentlich nicht. Das hängt aber damit zusammen, muss man auch noch ganz kurz, wenn ich zu lang
war. Nein, um Himmels Willen.
Ganz viele jüdische Mitglieder haben den VfB interessanter schon vor der Machtergreifung 1932 verlassen. Mhm. Es gab also mit Machtergreifung 1933 praktisch keine Mitglieder mehr. Das wird darauf zurückzuführen, könnte man darauf zurückzuführen, dass 1932 der Präsident, der hieß Kiener, und es war ein ganz, ganz strammer Nazi schon, der hat den Nazis auch schon das Wasengelände zu Aufmärschen zur Verfügung gestellt. Ja. Jetzt kann man vermuten, dass da sehr viele Juden damals schon daraufhin den Verein 1932 verlassen haben. Mhm. Deshalb ist da auch möglicherweise nichts drüber bekannt über irgendwelche Verwerfungen. Es war, Ja.
Aber grundsätzlich bleibt festzuhalten, es findet eine Auseinandersetzung statt.
Es findet eine.
Sie findet unabhängig statt. Sie findet aber auch statt dadurch, dass eben mit Flo Gauss, den wir hier auch schon mal angefragt hatten, dann der VfB leider uns eine Absage erteilt, sonst wäre der hier auch schon mal in der Kabine gestanden. Hochinteressanten Mann, der extrem viel Herzblut mitbringt, ja, und für das ganze Thema Historie, aber eben auch für diese Phase. Und ich finde es ganz grundsätzlich gut, auch wenn es jetzt am Freitag um einen symbolischen Akt handelt, weil eine Stele ist halt eine Stele, ja. Aber ganz grundsätzlich einfach gut, dass der VfB sich da deutlich intensiver mit auseinandersetzt und das auch scheint ganz ordentlich zu machen, ganz anders abgesehen von irgendwelchen Kampagnen, die im Netz laufen. Ja. Aber ja.
Und dass da einfach auch Bewegung reinkommt. Und
ja,
das
natürlich.
Auch wenn es in Anführungsstrichen, es ist eine Stele, aber es ist etwas Sichtbares, ja, es ist etwas, wo einfach ganz klar nach außen getragen wird. Wir machen das jetzt anders, wir arbeiten das auf, wir sind da dran. Das ist ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung, das ist vielleicht auch mehr als ein Schritt schon mal. Der Weg ist noch nicht zu Ende gegangen, auf keinen Fall, aber das ist etwas, was man, denke ich, vor ein paar Jahren schon sich gewünscht hätte, was jetzt dann eintritt und ich sag mal, besser spät als nie, oder?
Ja, und was jetzt noch zu wünschen wäre und was eine tolle Aktion fände ich vom VfB wäre, wenn so ein kleiner Museumsraum im Stadion seinen Platz finden würde. Da muss es jetzt nicht nur um die NS-Zeit geben,
sondern
um die gesamte VfB-Geschichte und das fände ich sehr wünschenswert und das wäre ein tolles Zeichen und
Schön, dass du die Brücke baust. Ich hätte sie nämlich sonst andersrum gebaut, ja? Ob du schon ein bisschen mehr weißt als ich, weil ich auch war schon bei Flo Gauss zu Besuch in seinen Räumen im Bauch der Arena und auch da haben wir schon drüber gesprochen, wie wär's denn mit so einem Raum? Noch bin ich nicht fertig, um alles zu sichten, aber es wäre schon mal schön und letztes Jahr hatten wir die Herren von Mercedes-Benz hier vom Museum, auch die haben sogar ihre Bereitschaft signalisiert und gesagt, hey, wenn der VfB will, wir helfen gern mit allem, was wir irgendwie dazu arbeiten können. Es wäre, glaube ich, ein tolles Stück innerhalb des Stadions irgendwo, wo die auch die Fans, die vor den Spielen da zu Tausenden ja hinpilgern, noch was sehen können und einfach eine tolle Reminiszenz an die Vergangenheit des Clubs.
Direkt,
sowas fehlt einfach
direkt bisher. Direkt an dem Ort einfach. Ja. Das ist das Entscheidende, finde ich, an diesem Ort, wo eben jahrzehntelang die Geschichte des VfB geschrieben wurde, wenn das da eben verewigt würde.
Und vielleicht kann man ja, wenn nicht alle Logen für die nächste Saison ausgekauft sind, könnte man da eine Loge zur Verfügung stellen.
Auch das möglicherweise. Ja.
Immerhin, also für alle Interessierten, um nochmal unseren kleinen Werbeblock einzuleiten, die Mercedes-Benz-Museum bzw. der VfB, die haben bekannt gegeben, dass die Ausstellung, die eigentlich nur bis 2. April laufen sollte, zum 125-jährigen Jubiläum jetzt ein bisschen verlängert wird. Also an alle, die es noch nicht geschafft haben, geht da hin. Ist interessant, macht wirklich Spaß, diese Stücke da zu sehen und in Erinnerung zu schwelgen. Und ja, die Erstliga-Zeit des VfB Stuttgart im Großen und Ganzen so ein bisschen nachvollziehen zu können. Auch Zweitliga-Zeit. Wir hoffen, es kommt nicht mehr so weit zur zweiten Liga. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht am Saisonende, beziehungsweise was ihr so tippt, wir haben auf Stuttgarter Nachrichten.de einen Nicht-Abstiegsrechner.
Boah, geschmeidigster Übergang.
Wir haben einen Nicht-Abstiegsrechner dort, dank unserer Technik, unseren fleißigen Entwicklern, die haben ein bisschen gecodet und haben, da könnt ihr jetzt quasi die 9 verbliebenen Spieltage komplett durchtippen. Nicht nur den VfB natürlich, sondern alle Ergebnisse der Bundesliga so ein bisschen voraustippen und dann seht ihr, wo der VfB am Ende landet. Ich habe es jetzt schon zweimal gemacht, einmal mit einem Risikotipp und einmal mit einem sagen wir mal, Safety Bet. Und in beiden Varianten ist der VfB am Ende 15. geworden. Aber da ist vielleicht ein bisschen auch der Wunsch, der Vater des Gedankens.
Darf ich dich da was dazu fragen? Weil bei mir ist es so, ich habe das auch schon ausprobiert und durchgerechnet, es gibt bei mir keinen Weg, das zu schaffen, ohne einen Sieg in Augsburg.
Ja, das ist richtig.
Ja, okay, dann sind wir uns einig.
Das ist vollkommen richtig.
Ja, gut, lass uns noch ein bisschen hin, Augsburg.
Vor Augsburg kommt die TSG 1899 Hoffenheim.
Tja. Heimspiel mal wieder, Samstagnachmittag mal wieder. Ein Gegner, der ja als Champions League Aspirant gestartet ist, sogar mit dem Trainer Julian Nagelsmann, der die Meisterschaft als Ziel ausgegeben hat und sagt, ja klar, wir wehren uns da nicht dagegen. Jetzt sieht es ein bisschen danach aus, als würden sie sogar den Europapokal verpassen und vor allem wirken sie nicht stabil. Also sie haben in den letzten Wochen einfach viele Punkte liegen lassen, oft Führungen aus der Hand gegeben, am Ende noch unentschieden gespielt. Peter, deine Vorausschau, ist es der richtige Gegner jetzt? Ist es ein guter Gegner?
Ich finde es keinen schlechten Gegner für den VfB zurzeit. Mhm. Bei Hoffenheim läuft sehr durchwachsen, würde ich mal sagen. Was ganz wichtig ist, der VfB muss nach vorne spielen. Ich sehe bei Hoffenheim in der Abwehr, in der Innenverteidigung sehe ich Schwächen. Und diese Spieler hinten in der Abwehr, Posch, ich weiß nicht, Adams und
Kevin Vogt.
Ja, Kevin Vogt. Ja. Muss man unter Druck setzen, dann passieren Fehler. Die Offensive halte ich für sehr stark. Mhm. Kramaric hat es am letzten Spieltag wieder bewiesen. Joey Linton halte ich für einen ganz hervorragenden Spieler, auch wenn er nicht besonders viele Tore schießt. Er schafft unheimlich viele Räume. Da muss man hinten hellwach sein bei der Offensive, aber auch hier wird sich, wenn sie sich hinten reinstellen, dann kassieren sie Tore gegen Hoffenheim.
Wenn man sieht, wie die Nürnberger am Wochenende Hoffenheim vor Probleme stellen konnte, dann weiß man ungefähr, wie es geht. Ja, das ist so ziemlich der Stil, den der VfB die letzten Wochen auch auf den Platz bringt. Das heißt, unangenehm sein, zackig sein, versuchen aber noch mehr seine Chance in der Offensive zu suchen. Bevor wir so ein bisschen en Detail gehen im Spiel, würde ich gerne nochmal hören, was der Kollege Hinrichsen zu sagen hat zu dem Spiel.
Querpass. Der Kommentar aus unserer Redaktion.
Bei aller Freude um den spielerischen Aufschwung beim VfB Stuttgart, der viele Leute ja trotz der 1:3 Niederlage in Dortmund leicht erheitert hat, ist jetzt die Zeit da, in dem der VfB punkten muss. Punkte müssen her, es sind nur noch 9 Spiele. Jetzt kommt die TSG Hoffenheim, eine Mannschaft aus den Top 7, aber dennoch ein Verein, gegen den der VfB zu Hause zuletzt ganz gut ausgesehen hat in den letzten 2 Partien, die der Hoffenheimer Erfolgstrainer Julian Nagelsmann am Neckarufer bestritten hatte, gab es Niederlagen für die Hoffenheimer. Da war 2016 eine 1:5 Klatsche. Was danach passiert ist, wissen wir. Der VfB hat danach so gut wie nichts mehr gewonnen und ist abgestiegen. Aber auch letztes Jahr gab es 3 Punkte für den VfB. Damals verlor Hoffenheim mit 0:2. Mario Gomez schnürte einen Doppelpack. Und es gibt also Hoffnung, vielleicht wieder mit Gomez, vielleicht wieder mit einem Doppelpack, kann der VfB die Weichen doch noch in Richtung einer positiven Zukunft stellen.
Also ganz ehrlich, ich wage zu bezweifeln, ob Gomez anfängt nachher, da können wir aber noch drüber reden, ob er am Samstag anfängt. Ich finde es auch nicht so prall zu sagen, die letzten 2-3 Spiele gegen die zu Hause waren gut, davon kannst du dir jetzt heute in dieser Saison nichts mehr kaufen. Aber ganz grundsätzlich hat Heiko recht, nämlich die Dringlichkeit ist jetzt einfach gegeben. Du kannst hier nicht mehr, nicht noch mehr solcher Spiele leisten, wo du sagst, wir haben ganz locker mitgespielt, haben am Schluss 1-3 gefressen und ja, nächste Woche machen wir es besser. Das ist definitiv etwas, was du dringend vermeiden musst.
Um das mal plakativ anglizistisch irgendwie darzustellen, no excuses. Also es gibt jetzt eigentlich keine Ausreden mehr für irgendwelche Niederlagen, die man sich schönreden kann. Es müssen halt jetzt Punkte her. Gehen wir das aber doch gleich mal weiter, was Heiko angesprochen hat. Peter, du hast es ja vorher auch schon anklingen lassen. Mit oder ohne Mario Gomez? Ich habe das vorher rausgehört. Du denkst eher, er wird spielen?
Ich vermute, dass er spielen wird und ich muss mich auch als Mario Gomez-Fan outen. Ich hoffe auch, dass er spielt.
Also wenn man das 0-2 zurückdenkt, da macht er ein überragendes Tor gegen Kevin Akpoguma, der mittlerweile nicht mehr in Hoffenheim spielt, aber auch ein ganz junger Kerl, den vernascht er danach nach allen Regeln der Kunst. Und so gesehen und auch von Peters Woche angesprochener, sage ich mal, Jugendlichkeit der Hoffenheimer Abwehr, könnte das tatsächlich ein Schlüssel sein.
Ja.
Das sind Posch und wie heißt der andere, Adams, sind beides wirklich unerfahrene junge Hunde, die können mal gut werden, noch sind sie es nicht. Sie sind einfach mit Vogt in der Mitte, der so als Quarterback quasi fungiert in dieser Dreierriegel. Ich würde aber trotzdem nicht auf Gomez von Anfang an setzen, wäre ich Trainer, sondern ich würde es wirklich versuchen mit der Dortmund-Aufstellung plus Donis, also wirklich drei schnelle Waffen da vorne, die dir permanent, die dich anlaufen, die dich nerven, die unfassbar hohes Pressing spielen, die einfach extrem viel Speed und Druck mitbringen und es so versuchen, diese junge, unerfahrene oder nicht, sage ich mal, sattelfeste Abwehrreihe, die Hoffenheim da momentan spielen lässt, unter Druck zu setzen.
Was mir bei der TSG Hoffenheim in den letzten Wochen, eigentlich auch die ganze Saison schon über aufgefallen ist, das hat Didi Hamann bei den Kollegen von Sky übrigens ganz ganz nett, finde ich, dargelegt. So, ich finde, Hoffenheim spielt einen richtig starken Ball. Ja, da ist Kombinationsstärke, die Offensive, Peter hat es gerade schon angesprochen, ist super gut. Dann schießen sie auf ein Tor, gehen in Führung und dann wirkt fast so, als ist es alles zu einfach für sie. Und dann sterben sie gewissermaßen in Schönheit. Dieses Spiel gegen Nürnberg war gerade so ein Spiegelbild all dessen. Die spielen eine überragende erste Halbzeit, führen nur 1-0. Und dann gefallen sie sich so ein bisschen selbst in dieser Situation der Führung und urplötzlich steht es 1-1 und nicht immer schaffen sie es dann noch, diesen Schalter umzulegen. Ich glaube, das ist ein Weg, den der VfB gehen könnte. Damit will ich nicht sagen, dass sie erstmal die Hoffenheimer sich austoben lassen sollen, aber im letzten Heimspiel war es tatsächlich so. Ne? Ich glaube, da hat Kramaric ein paar Chancen ausgelassen, da hätte es auch nach 20 Minuten 0-2 stehen können.
Ja.
Der VfB macht mit der ersten Chance das 1-0 und gewinnt am Ende. Also das wäre, glaube ich, so ein Spielfilm, den man sich irgendwie wünschen könnte oder aus VfB-Sicht.
Was ich mir wünschen würde, wenn man gerade bei den Wünschen sind, ist, dass es eine Aufstellung ist, die nicht sagt, wir wollen eigentlich unentschieden spielen, wir spielen defensiv, wir sind eigentlich mit dem 0-0 zufrieden. Mhm. Ich möchte eine Aufstellung sehen, die sagt, wir wollen gewinnen. Und so kommt man dann auf den Platz und so nimmt es auch der Gegner wahr. Wie die auf, die gucken sich auch den Zettel an und sagen, ja, oh hoppla, die gehen so ran. Das finde ich, das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, Glaube an sich selbst und das muss der VfB auch wieder zeigen und auch in der Aufstellung zeigen. Das muss er mit Körpersprache zeigen, aber auch mit der Aufstellung.
Chris, eigentlich hättest du heute mit Peter alleine aufnehmen können, weil wir sind so oft einer Meinung, dass das ja wirklich schwierig ist, hier noch irgendwie Positionen zu finden. Aber Positionen finden, Hoffenheimer Offensivstärke führt mich so ein bisschen...
Ich sehe eine Überleitung.
Führt mich so ein bisschen zu dem Konstrukt, dass der VfB vor seiner Dreier-Fünfer-Kette platziert hat, seit ein, zwei Spielen, nämlich die Kombo aus Gonzo Castro, Santi Akasheba, der dann im gegen den Ball unterstützt wird vom einrückenden Steven Zuber und somit bildet sich da noch so ein kleiner Dreierriegel vor der eigentlichen Abwehrkette. Wir haben eine neue Kategorie und deswegen fahren wir jetzt einen Jingle dazu ab und erklären es nachher.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Ja, das neue Dreier-Mittelfeld beim VfB mit Steven Zuber, Santiago Ascasiba und Gonzalo Castro hat zuletzt richtig gut funktioniert, vor allem in der Defensive. Die drei verteidigen sehr kompakt, stellen die Passwege zwischen die Linien sehr gut zu und verschieben auch geschlossen zum Flügel und sind dort nicht selten diejenigen, die dann auch anlaufen und Druck auf den Ball machen. Dabei hilft ihnen auch ein kleiner taktischer Kniff. Es ist nämlich so, dass Castro und Ascasiba praktisch wie eine klassische Doppelsechs verteidigen und zusätzlich eben Zuber dann links neben die beiden zurückfällt. Dadurch hat man eine Dreierreihe, die so ein bisschen nach links verschoben ist. Dadurch wird die linke Seite extrem eng verteidigt und rechts lässt man eigentlich so ein bisschen Lücken. Das macht aber nichts, weil da dann eben mit Ascasiba und Andreas Beck zwei Spieler verteidigen, die auch in großen Räumen noch wissen, wann sie anlaufen müssen, wie sie anlaufen müssen und wie man die Optionen verteidigt. Dadurch kann man sich eben links diese zusätzliche Kompaktheit leisten und wenn es gut läuft, auch Bälle gewinnen. Wahrscheinlich wird der VfB also auch gegen Hoffenheim im 5-3-2 spielen. Immerhin wartet jetzt die vierte spielstarke Mannschaft auf den VfB in relativ kurzer Zeit nach Leipzig, Bremen und Dortmund. Und wenn der VfB da im Pressing das gleiche Niveau abrufen kann wie gegen diese Gegner, dann sollten sie auch gegen Hoffenheim relativ stabil stehen. Und dann muss man mal gucken, ob sie auf der Basis auch noch ein paar Akzente mehr nach vorne setzen können als gegen den BVB.
Ihr habt gerade Jonas Bischofberger gehört. Das ist unser Taktikexperte in der App. Der schreibt exklusive Texte rund um taktische Inhalte. Wenn es um das VfB-Spiel oder um einzelne Protagonisten gehört, ist unter Twitter unter @VfB-taktisch unterwegs. Und ab sofort, Woche für Woche, hier unser kleiner Sidekick, der uns immer so einen Aspekt rauspickt aus dem VfB-Spiel und den dann erklärt mit seiner, ja, Herangehensweise, mit seinem taktischen Blick auf die Dinge. Ich finde das ganz interessant, weil Weinzierl hat eigentlich mit diesem Kniff, den er da anwendet, hat er zwei Klappen auf einmal geschlagen. Erstens, er kaschiert die Defensivschwäche von Insua, der meistens gegen seine Gegenspieler in der Rückwärtsbewegung alt aussieht, nach vorne. Bernd Sauter hat das hier mal so schön gesagt. Mir gefällt das super, wenn er im Gegnershälfte ist, in der eigenen Hälfte. Da gefällt er mir nicht so. Das ist kaschiert, weil Zuber mit im Verbund mit ihm da schön dicht macht. Und durch diesen zweiten Dreierriegel quasi hast du halt auch noch den Umstand geschaffen, dass Mannschaften, die gerne mit kombinationsstarkem Spiel durch die Mitte kommen, wie Dortmund, wie Bremen, wie Leipzig, wie jetzt aber auch Hoffenheim, einfach da vor einer geballten Wand stehen aus zweimal drei Leuten und da musst du erstmal durchkommen. Das ist nicht so einfach zu knacken.
Darf ich da kurz einhaken?
Gerne.
Das Problem sehe ich ein bisschen, aber gerade mit dem Steven Zuber, der mir in den letzten Spielen sehr gut gefallen hat, ist das nicht ein bisschen verschenkt, wenn man den immer wieder weiter zurückzieht? Ich sehe den eigentlich eher so zentral hinter Gomez. Also das ist eigentlich, finde ich, viel eher seine Position, als links in irgendeine defensive Dreierkette einzurücken. Also
Jetzt hättest du gerade mit Peter alleine hier drin sein können, weil das sehe ich nämlich genauso. Also ist aber äußerst spannend. Ich glaube, wir werden da von Jonas auf jeden Fall in den nächsten Wochen sehr, sehr viele spannende Dinge hören. Also das ist echt interessant.
Nochmal Peters Einwurf jetzt hier aufzugreifen. Wie kompensierst du dann aber wie besetzt du diese dann freie Position links offensiv? Wer soll das machen?
Ja, aber vielleicht ist dann die linke Außenverteidigerposition ein Problem.
Ja, die hätte ich jetzt nämlich auch ins Spiel gebracht.
Sehr schön, sehr, sehr elegant, sehr elegant, sehr elegant, ja.
Es gibt zumindest Stimmen, also auch wenn man sie ein bisschen umhört und so, man weiß natürlich nicht genau wirklich, was ist da eigentlich, zum Beispiel mit Borna Sosa, der das erste Spiel gegen Mainz gemacht hat, einen sehr unglücklichen Auftritt hatte.
Also aber wenn man sich so ein bisschen umhört, Christian, dann hätte Borna Sosa den Kollegen Insua schon überholt, hätte er in diesem einen Spiel nicht unbedingt meint, Ballettschuhe anziehen zu müssen. Ja, das ist tatsächlich so, dass Weinz hier auf ihn gesetzt hat, dann enttäuscht wurde und seitdem eben konsequent ist. Ja, ich finde das mannschaftsführungsmäßig, finde ich das legitim, so zu entscheiden. Mir hat Sosa in La Manga sehr gut gefallen. Der kann das beides, das heißt, er ist schnell nach hinten, kann sauber verteidigen und dann auch in Kombination mit Marc-Oliver Kempf, der eh so gern ein bisschen nach halb links da rausschiebt, ja, und hat halt nach vorne, er hat den Speed, er hat den Druck, er hat die gute Flanke. Klar, könnte ein Weg sein, dass genau diese Lücke zu kompensieren, die entstehen würde man Steven Zuber hinter Gomez zentral nach vorne schieben, klar.
Und dann wäre aber wiederum auf der anderen Seite das Problem, die Hoffenheimer Offensive in Schach zu halten, ne? Das ist ein bisschen so ein kleines Dilemma.
Ja. Ja, wir müssen es nicht entscheiden. Wir dürfen uns nur Woche für Woche hier darüber auslassen. Ich find's nochmal so ganz gut, wie es gerade passiert. Jonas hat das jetzt auch nochmal gut aufgedröselt, warum das so gut funktioniert, weil da eben einfach auch Disziplin an den Tag gelegt wird von allen. Da sind ja mehrere Spieler beteiligt und die machen das ja diszipliniert. Das hat auch schon anders ausgesehen, muss man ganz ehrlich sagen.
Und ich muss sagen, ich bin froh, dass jetzt drei Innenverteidiger gefunden worden sind, die eine gewisse Stabilität haben und von diesen drei sollte auch niemand mehr auf die Außenposition rausgeschoben werden.
Ja, und ich hoffe persönlich, dass Timo Baumgartl die letzten 9 Saisonspiele stillhält und nicht noch eine mannschaftsinterne Baustelle aufmacht, weil ich glaube, allzu viele Spiele wird er nicht mehr bekommen, wenn keiner gesperrt oder verletzt ausfällt.
Und wem das jetzt alles zu viel akustisches Tamtam war, links, rechts, offensiv, 6er-3er-Kette, wie auch immer, Die Geschichten nochmal von Jonas Bischofberger, die gibt's in unserer App Mein VfB zum Nachlesen in aller Ausführlichkeit, auch nochmal optisch dargestellt. Dann wird das alles eine runde Sache hoffentlich für euch.
Wollen wir abschließend zum Hoffenheim-Blog jeder noch einen Tipp abgeben fürs Spiel?
Ja.
Der Gast?
Ich tippe auf ein 2:2.
Ich tippe auf ein 2:1 für den VfB.
Ich sage, es gibt eine 0:1-Niederlage.
Oh, Meisel.
Nein, ich glaube, sie werden wieder den heroischen Kampf aufnehmen, anstreben, durchhalten, aber dann wahrscheinlich durch irgendein Ei hinten raus sich um den Lohn der verdienten Mühe sozusagen.
An dieser Stelle
den verdienten Lohn der Mühe zu bringen.
An dieser Stelle aber trotzdem nochmal ein bisschen Optimismus reinzubringen. Hoffenheim hat in dieser Saison bisher erst 3x0 gespielt. Also ist vielleicht muss es jetzt nicht gerade das vierte Mal sein am Samstag.
Ausnahmen bestätigen die Regel und so weiter und so fort. Gut, wir haben noch einen Jingle in petto.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Peter, unser Gast hier, das haben wir dir im Vorfeld der Sendung nicht erzählt, der muss immer so ein kleines Entweder-Oder-Spielchen mit uns machen. Das nennt sich das Tiki-Taka unseres Podcasts.
Ich stehe jetzt Verarscher, Gott.
Nein,
alles gut. Aber es ist Philipp macht das ganz, ganz toll.
Genau, ich kündige es sehr dramatisch an im Ende.
Also ich muss auch Entweder-Oder sagen.
Ja, Entweder-Oder und du begründest sogar deine Entscheidung. Ja? Ja. Legendäre VfB-Keeper. Helmut Rohleder oder Eike Immel?
Eike Immel.
Ja?
Ja.
Warum fällt die Wahl auf ihn?
Ich habe mehr Aktionen von Eike Immel vor meinem geistigen Auge als von Helmut Rohleder, der auch ein super Torwart war, aber ich habe das einfach präsenter, die Aktionen von Eike Immel.
Das ist echt cool, weil ich glaube, so meiner Generation würde da auch sofort Timo Hildebrand einfallen, so und dieses Ding in Bochum oder so. Und das ist genau so, da merkst du das.
Bei mir ist auch das, ich würde mich eh nicht entscheiden, aber aus einem anderen Grund, nicht wegen den Aktionen, die ich noch vor Augen habe, sondern ich habe dieses schreiend gelbe Trikot mit dem Südmilch vorne drauf noch vor Augen von Eike Immel. Das war eines meiner ersten Erinnerung an diese Zeit vom VfB, Eike Immel in diesem Kanarien-Gelbvogel-Dings da, das war großartig. Okay, schwäbischer Nachtisch, Ofenschlupfer oder Pfitzauf?
Ofenschlupfer.
Ja? Weil?
Weil ich einen Unterschied zwischen Ofenschlupfer und Pfitzauf halt kenne.
Bei mir wäre es aber auch bei mir, also Pfitzauf ist was du in einer Form herausbäckst und es geht dann so auf, sieht dann so ein bisschen aus wie eine Kochmütze.
Ach, das ist nicht das Gleiche.
Nein, das ist nicht das Gleiche. Und ein Ofenschlupfer, der wird aus altem Brot unter anderem gemacht mit Milch und Vanillezucker und so weiter, wird dann auch im Ofen, aber ja. Bei mir wäre es auch der Ofenschlupfer, weil es schlotzig ist und ein Schwab, der hätte es gern schlotzig.
Hauptsache ohne Rosinen. Und wenn Philipp irgendwann mal keine Lust mehr auf den VfB hat, dann moderiert er mal eine Kochsendung.
Ja, das würde ich sofort machen.
Definitiv.
Mobil im Kessel. Gelber Blitz oder Car2Go?
Gelber Blitz. Muss ich noch begrüßen?
Ja, gerne.
Ich fahre sehr gern mit der Zahnradbahn. Das ist eine Leidenschaft. Ich hatte mal oder habe immer noch eine Serie, wo ich bekannte Sportler in der Zahnradbahn interview. Auf der Fahrt nach oben reden sie über ihre Höhepunkte, auf der Fahrt nach unten über Tiefpunkte. Und mir gefällt dieses ruhige Dahingleiten mit der Zahnradbahn, die schöne Aussicht. Man kann sich Gedanken machen, man kommt ins Gespräch. Ja. Also gelber Blitz bedeutet für mich aber, zählt da die Zacke überhaupt dazu?
Ja, die zählt dazu natürlich. Okay. Ja, klar. Die ist zwar nicht blitzschnell in dem Fall, aber sie ist eine reguläre U-Bahn-Strecke und die U-Bahn in Stuttgart wird gerne gelber Blitz genannt.
Ganz viel Stuttgart-Liebe. Du hast es schon geschafft, Peter.
Ja, guck mal an, du.
Stark. Das war echt gut. Ja. Jetzt gibt's noch was für euch.
Die Mein VfB Fangfrage. Präsentiert von Krombacher.
Ja, und zwar die Auflösung unseres Gewinnspiels von letzter Woche. Wir hatten in der Verlosung 2 VIP-Karten für das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Samstag und hatten dazu eine Frage gestellt und die drehte sich, wer erinnert sich noch an die Balkan-Spezialitäten?
Ja, schön. Ja, große Balkanplatte gibt's jetzt. Ich bin gespannt, ob der Peter das weiß, aber ja.
Da bin ich stark in balkanesische Küche.
Sehr gut.
Besser als in Schwäbischer.
Also auch dort hat man Rosinen nicht so gerne, aber eine Rosine in der Karriere des Vedat Ibišević war ein WM-Quali-Spiel im Jahr 2013, in dem er für sein Land Bosnien-Herzegowina quasi Legendenstatus erhielt, denn er hat das entscheidende Tor für seine Nation geschossen und die erste WM-Teilnahme für Bosnien-Herzegowina mit in die Wege geleitet. Und wir haben euch danach gefragt, gegen welchen Gegner das denn in der WM-Quali geschehen ist. Das Spiel ging 1-0 aus, es war ein Auswärtsspiel, Ibišević war der Torschütze und es fand statt in... Peter?
Ich habe zwei Tipps.
Ja?
Sind wahrscheinlich beide falsch.
Versuch's mal.
Ich würde sagen, Ukraine oder Slowenien.
Na, tatsächlich beides falsch.
Aber
die Richtung ist okay. Es war aber auch wirklich schwer. Es ist Litauen gewesen.
Litauen.
Und wer sich da, also es gab da auf YouTube, konnte man das sehen, da hat die Nationalmannschaft hinterher quasi das kleine provisorische TV-Studio auseinandergenommen vor lauter Feierlichkeiten. Aber es haben erstaunlich viele gewusst. Also uns haben echt einige Mails erreicht und wir haben eine glückliche Gewinnerin, die hat sich sehr gefreut und wünschen viel Spaß am Samstag.
Ja, in der Krombacher VIP-Lounge beim VfB Stuttgart. Das wird sehr, sehr interessant, glaube ich, für die beiden. Ja, ich habe die E-Mail auch gelesen, die hat sich wirklich sehr, sehr gefreut. Peter, du hast es geschafft. Mensch, herzlichen Dank, dass du hier warst. Dass
hat
du
Spaß gemacht.
Mit deiner Expertise bereichert hast.
Ja. Darfst gerne jederzeit wiederkommen.
Ehrlich?
Und uns bereichern mit deinen...
Sagst du das jetzt nicht nur aus Höflichkeit?
Nein, es war sehr, sehr kurzweilig.
Nein, absolut, genau. So muss das sein.
Der Punkt ist ja dann immer, das dürfen wir jetzt auch mal verraten, wir gehen ja danach dann meistens immer raus zu unserem Producer Alex Kneisel, auch an dieser Stelle nochmal schöne Grüße und fragen mal, wie lang waren wir denn eigentlich? Das sehen wir dann, wie lange wir dann waren. Aber ich fand es auf jeden Fall kurzweilig und amüsant. Ich hoffe, ihr auch.
So sieht's aus. Bis nächste Woche.
Podcast, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.